leuchtet bei der ersten Form ein, wenn ich sage, es kommt auf bestimmte äußere Vollzüge an und wenn die nicht da sind, stimmt's nicht, merken Sie sofort, wie das die Intoleranz in sich enthält. Dass man kann, nur so kann es richtig sein und die anderen, die sind alle entweder dumm oder böse oder am besten gleich beides. So ähnlich ist es bei der zweiten Form, die ganz in der Gesinnung bleibt und überhaupt nicht in die Realität gehen will, in der Religiosität bleibt, aber nicht in die Religion gehen will. Dass dort auch gesagt wird, die sind, haben alle nicht begriffen, worum es dort geht, die sich jetzt konkret an irgendeiner Stelle engagieren. Dieselbe Fehlhaltung. Und sie zeigt sich auch im ersten Fall, dass dort kein Verlass auf jemanden ist. Er gibt ein Versprechen, aber das gilt nur für heute. Was ist aber ein Versprechen der Treue etwa, die nur so lange gilt, wie ich verliebt bin? Nietzsche hat gesagt, der Mensch sei der Versuch der Natur, ein Wesen hervorzubringen, das ein Versprechen geben kann. Ja, was machen wir dann aber mit diesem bedrohlichen Dunkel? Ich schlage vor, das Dunkel als eine Chance und ein Angebot an uns zu sehen. Die erste Chance ist die, dass alles Leben am Anfang eine Hut braucht und ein Dunkel, einen Schutz, dass man nicht alles herausreißen kann. Mir ist das mal so aufgegangen, als ich damals als junger Mensch zum ersten Mal den Kleinen Prinzen gelesen habe, wo dort die Rose, der Prinz warten muss, bis die Rose sich selber entfaltet hat. Wenn man die einzelnen Blütenblätter rauszupft, damit die schneller da sind, sind sie kaputt. Es gibt Dinge, die müssen sich allmählich entwickeln, die müssen wachsen, die müssen sich entfalten und dürfen vorher nicht überbeansprucht werden. Und diese Geduld, dieses Warten aufeinander, das gehört dorthin und hängt auch mit dem zusammen, was Leiblichkeit sagt. Eine zweite Dimension dieses Dunkels sehe ich darin, dass es uns die Möglichkeit erlaubt, den anderen Menschen zu lieben und zu respektieren. Ich glaube, man muss Gott sein, um ohne jede Einschränkung zu sehen, was einer wirklich, zum Beispiel im Negativen, wirklich an Schuld und an Bösem hat und äußert und ihn doch lieben. Für uns ist es wichtig, dass wir sagen, wir können dem anderen nicht ins Herz gucken. Und bis zum Erweis des Gegenteils habe ich davon auszugehen, dass da auch immer noch Irrtum und Täuschung und Selbsttäuschung eine Rolle spielen, sodass ich den anderen nicht einfach schlechterdings mit seiner Tat identifizieren darf. Sondern genau hier diese Möglichkeit, das offen halte, dass ich sage, in sein Herz kann ich nicht gucken, das tut Gott. Ich urteile nach den Früchten, die der Baum hat, aber für seine Früchte ist nie ein Baum alleine zuständig. Da gibt es die Landschaft, die Witterung, die Leute, die mit diesem Baum umgehen und so weiter. Das wäre also das Zweite. Und ein Drittes ist die Frage, ob nicht überhaupt Dunkel etwas mit dem Ziel des Erkennens zu tun hat. Ich glaube, wir sind in der Gefahr, uns Erkennen als ein Durchschauen und Entlarven und Aufdecken vorzustellen. Wenn man aber alles entlarvt und aufdeckt, wenn man alles durchschaut, dann sieht man am Ende nichts mehr. Vielleicht geht es ja im Erkennen gerade darum, den Punkt zu finden, wo das Erkennen umschlägt in Anerkennung. Wo ich also nicht mehr durchschaue, sondern wo ich die Unbegreiflichkeit des Gegenüber, des anderen Menschen und des Recht natürlich Gottes erkenne. Und dann wäre das eine neue Form von Dunkel, die eigentlich ein Dunkel aus Überlicht ist, die dann zu ertragen und hinzunehmen wäre. Und dann wäre das genau das Einüben, wozu wir unterwegs sind, nämlich ich komme auf den Punkt zurück, wie wir begonnen haben, dass man Vertrauen schenken kann, dass man glauben kann. Und Glauben heißt sein Herz geben. Credere, cordare, sein Herz geben. Ist das möglich? So viel kann ich ohne alle jetzt frommen Überlegungen einfach so sagen. Wer grundsätzlich misstraut, der kann nie enttäuscht werden. Durch keinen positiven Ausgang irgendeines Testes oder einer Probe. Man kann immer noch denken, der andere ist doch noch raffinierter, als ich denke. Wenn man liebt und vertraut, kann man enttäuscht werden. Das ist schmerzlich, Aber ist es denn besser, in der Täuschung zu bleiben? Wer aber misstraut, der kann überhaupt nicht enttäuscht werden. Durch keine noch so positive Erfahrung. Insofern gehört tatsächlich dieser Ruf ins Dunkel, der Ruf zum Glauben, der Ruf, sich zu riskieren, der Ruf, sich zu verlassen, indem man sich auf jemanden verlässt. Zu dem, was Gott uns mit unserer Leiblichkeit aufgetragen hat. Gegenüber uns selber, den Menschen untereinander und auch noch einmal ihm gegenüber. Und das wird auch nach christlichem Glauben in der Ewigkeit nicht anders sein. Denn natürlich hat man dort auch in allem Schauen zu glauben. Denn das ist ja dort, dann wird ja so herrlich sein, dass es gar nicht zu glauben ist.
Credo, der Glaube der Kirche. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Heute zum Thema die Leiblichkeit des Menschen aus philosophischer Sicht. Professor Splett, eine erste Frage. Vielfach wird heutzutage ja eine Art von Realitätsverlust beklagt. Dass man nicht mehr wirklichkeitsfähig ist, die Realität nicht mehr für real hält und so weiter. Wenn man Ihren Ausführungen folgt, dann könnte man diesen Realitätsverlust mit zwei Synonymen umschreiben. Er wäre zum einen ein Verlust des Symbolischen, einer Symbolfähigkeit, und zum zweiten Inkonsequenz, und das wäre ja noch viel dramatischer, ein wirklich vehementer Freiheitsverlust.
Ich stimme Ihnen ganz zu, ja. Ich fühle mich genau verstanden. Das sehe ich als tatsächlich bedrohliche Situation, und das ist auch das, was uns die Kulturkritiker ja sagen, dass die Realität sich so auflöst in Virtualität, dass die Leute der Härte des Lebens ausweichen, um auf diese Weise in Chatrooms und in all diesen Dingen, die es dort gibt, sich so zu begegnen, dass sie sich eben nicht begegnen, weil sie sich selber nicht aussetzen. Wenn dann sicher Leiblichkeit heißt, ich begegne einem Blick, in dem ich mir auch in die Augen schauen lasse. Das ist immer ein sich selber auch aussetzen, mit dem Risiko dabei verwandelt zu werden und all die Dinge, die da hineingehören. Und denen hat man den Eindruck, weichen zunehmend Menschen aus.
Und daran würde sich jetzt eine weitere Frage anschließen. Wir sind ja in unserem alltäglichen Leben, und ob wir nun Wissenschaftler sind oder anderen Tätigkeiten nachgehen, in all unseren Vollzügen sind wir doch auf eine bestimmte Form von Prüfbarkeit angewiesen. Wir müssen Argumente prüfen, wir müssen schauen, dass wir das Richtige eingekauft haben und so weiter und so fort. Das heißt, es wäre ja doch, es hört sich dann vielleicht auf den ersten Blick etwas sehr anspruchsvoll an, wenn man sagt, letztlich müssen wir als leibliche Wesen uns auf unser Vertrauen verlassen und können einen Rest von Unerkennbarkeit oder von Unprüfbarkeit nicht ausschließen. Ist das nicht doch ein recht hoher Anspruch?
Das ist es. Ich glaube, dass überhaupt Menschsein halt ein hoher Anspruch ist und es nicht so einfach ist, wirklich menschlich zu sein. Aber genau um die Spannung geht es. Auf der einen, ich finde das auch so besonders schwierig bei der Erziehung von Kindern, nicht? Ich muss einerseits ganz ihnen zugestimmt, die Kinder, das Kleinkind aus seiner Vertrauensseligkeit, die dort erstmal hingehört, herausführen. Aber so, dass es jetzt nicht etwa in ein totales Misstrauen gerät und hinter jedem freundlichen Mann gleich einen bösen Onkel wittert, sondern auch nicht die Formel Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das ist in meinen Augen schon eine Beschreibung für Unmenschlichkeit. Ich muss also einerseits wissen um meine Grenzen und um die Grenzen der anderen, dass man vorsichtig und vernünftig und besonnen zu sein hat, aber wenn ich das grundsätzliche Vertrauen aufkündige, dann ist umgekehrt Leben nicht mehr möglich, scheint mir. Ich kann dann in keiner Wirtschaft etwas essen. Ich kann keinem Lehrer oder Sachverständigen irgendetwas abnehmen oder glauben. Wenn ich grundsätzlich davon ausgehe, dass mich die Leute hereinlegen wollen, dass sie mich betrügen wollen, dann wird menschliches Leben miteinander unmöglich. Deswegen finde ich es auch nicht am wenigsten schlimm bei Formen von Betrügereien, dass man den anderen dazu bringt, dass er das grundsätzliche Lebensvertrauen aufgibt und dabei sich um die Möglichkeiten erfüllten Lebens bringt. Das gilt bei jedem Art von Betrug in der Beziehung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen angefangen. Was richtet man dem anderen an, wenn man ihn betrügt, wenn man nicht aufrichtig ist und nicht verlässlich ist?